Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Das war gestern ein langer Abend, bis endlich auch klar war, was die Beschlüsse von Bund und Ländern für die Schulen und Schüler bedeuten. Die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten, Kultusminister und auch bereits Lehrerverbände und Gewerkschaften meldeten sich zu Wort. Aber was sagen die Schüler? Das wollen wir gleich erfahren von der Bundesschülerkonferenz. Und wir sprechen über die Ergebnisse der Studie Junge Deutsche 2021. Aus aktuellem Anlass gab es heute eine Sonderauswertung zur Frage, wie rücksichtsvoll sind Jugendliche und junge Erwachsene Corona-Risikogruppen gegenüber. Das und mehr bei Campus und Karriere mit Thekla Jan. In Tübingen wurde heute eine Studie vorgestellt von der Universität Tübingen und Luxemburg. Da geht es darum, wie sich Kinder und Jugendliche in der Pandemiezeit gefühlt haben. Und dabei kam heraus, dass 95% sich zuvor zufrieden mit ihrem Leben gezeigt haben. Jetzt sind es nur noch 53. Wir wollen heute an diesem Tag nach den Bund-Länder-Beschlüssen natürlich einmal schauen, wie es den Schülern geht und das aus Schülersicht. Und deswegen sprechen wir jetzt mit Dario Schramm, dem Sprecher der Bundesschülerkonferenz. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Schramm, das Jahr 2020 war für die Schülerinnen und Schüler ein Auf und Ab, ein Hin und Her. Schulen zu, sich digital einrichten, Schulen auf, Lernstoff nachholen, Leistungsanspruch absenken, Maskenpflicht, Lüftungsagenda. Wie haben Sie das bis jetzt erlebt?
Genauso wie Sie es gesagt haben, es sind so viele Dinge, so viele Faktoren. Es ist eben nicht nur die Schule, es ist eben auch das private Leben, in dem Schüler und Schülerinnen eben massiv beschnitten worden sind. Und es ist ein Jahr voller Ungewisse, ein Jahr voller Einschränkungen, und das ist gerade bei den Jüngeren eben eine wirkliche Einschränkung im gesamten Leben gewesen jetzt.
Es ist ja in bald jedem Bundesland anders gelaufen in der Vergangenheit mit Maskenpflicht auf dem Schulhof, auf den Gängen oder in den Klassenräumen, mal bei den jüngeren Grundschülern wie in Bayern oder erst ab Klasse 5 wie in Hamburg oder ab Klasse 7. Nerven die Schüler diese Unterschiede auch so sehr, wie das in der öffentlichen Diskussion zum Ausdruck kommt, also die Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Absolut. Also ich vergleiche das immer gerne. Wir haben ja auch viele Grenzregionen und ich kenne einige Schüler, die zum Beispiel an der Grenzregion Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind. Und da muss man sich überlegen, da sind teilweise wirklich 5 Kilometer zwischen 2 Schulen. Und da gelten aber ganz unterschiedliche Regelungen, obwohl vielleicht der Wert von Corona-Fällen vielleicht fast derselbe ist. Und das ist eben, das führt dann dazu, dass natürlich gerade jüngere Leute, aber auch, ich glaube, auch Erwachsene, sich immer mehr Sachen auch hinterfragen. Und das ist gefährlich, weil mir dann am Ende auch die Akzeptanz mancher Maßnahmen natürlich schwindet, was auf keinen Fall passieren darf.
Nun sind die Bund-Länder-Beschlüsse nach einem Verhandlungsmarathon da. Für die Schulen konkret heißt das, sie bleiben grundsätzlich geöffnet. Wechselunterricht in der Schule und zu Hause wird nur in Ausnahmefällen vorgenommen. Masken sind bei hohen Inzidenzwerten von über 50 pro 100.000 Einwohner in allen Bereichen der Schule von Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern ab der 7. Klasse zu tragen. Bei einer Inzidenzzahl von über 200 entscheiden dann die Bundesländer, wie sie weiter vorgehen. Die Bundesregierung empfiehlt dann den Wechselunterricht ab Klasse 8. Das sind zusammengefasst die Ergebnisse gestern. Herr Schramm, was sagen Sie dazu? Was halten die Schüler davon?
Also ich bin enttäuscht, das kann man nicht anders ausdrücken. Ich hätte mir von gestern Abend bzw. von dem gestrigen Tag tatsächlich klare Ansagen erwartet und vor allem auch nicht nur klare Ansagen für die nächsten Tage und Weihnachten, weil ich das immer ganz schön finde, dass wir uns über die nächsten Wochen unterhalten. Aber wir haben auch tatsächlich eine Schule, die dann nach den Weihnachtsferien weitergeht. Und da hätte ich mir ganz klar erwartet, dass wir einen Fahrplan haben oder dass wir etwas haben, wo eben die Schulen, aber auch die Schüler und Eltern sich darauf einstellen können. Und diese Zahl 200, wo dann eventuell es in den Wechselunterricht geht, auch das hat man gestern gemerkt, das ist keine wirklich greifbare Geschichte gewesen, sondern das war eher mal in den Raum gestellt, eher im Sollen und weniger in das muss dann tatsächlich geschehen.
Wenn Sie sagen, Sie wünschen sich einen Fahrplan, was wäre für Sie wichtig? Was möchten Sie der Politik mit auf den Weg geben für einen Fahrplan, den Sie möglicherweise in den nächsten Wochen entwickeln könnten?
Also wir müssen uns, das ist vielschichtig, wir müssen uns einerseits überlegen, wie gehen wir mit den Schülern um, die tatsächlich in Quarantäne sind, weil auch die, habe ich den Eindruck, werden immer wieder gerne vergessen. Wir sind jetzt, glaube ich, gerade bei knapp 200.000 Schülerinnen in Deutschland, die eben zwangsläufig zu Hause Unterricht sind. Da hätte ich mir erwartet, dass man eben schaut, wie diese mitgenommen werden, einmal auf der sozialen, aber eben auch auf der Bildungsschiene. ich hätte mir auch erwartet, dass man eben schaut, wie geht man in den Schulen um. Also das Thema Lüften, das wird sicherlich auch Anfang Januar und Mitte Januar noch ein Thema sein. Und ich habe den Eindruck, dass gerade, es gab auch diese große Diskussion, Weihnachtsferien verlängern, das ist eine Phantomdiskussion, weil die tatsächlich wahren Probleme werden dadurch ja im Endeffekt nicht gelöst.
Was sind die wahren Probleme?
Die wahren Probleme sind tatsächlich die, wie man schauen muss, inwieweit man tatsächlich in den Schulen vernünftigen Unterricht gewährleisten kann. Also Unterricht, der tatsächlich auch den Lernplänen gerecht wird, solange diese nicht geändert werden. Und das sind alles Faktoren, auch dieses digitale Lernen, auf das ja irgendwo immer mehr versucht wird zurückzugreifen, also ich sage bewusst versucht, das sind alles Dinge, die muss man eben anpacken. Und den Eindruck habe ich nicht, dass man sich traut, das anzugehen.
Die Schülerinnen und Schüler haben ja nicht alle bislang immer noch nicht Internetzugang zu Hause oder E-Mail-Adressen. Wie viele betrifft das?
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dass wir uns das gar nicht vorstellen können, wie viele das sind. Also auch ich würde jetzt nicht sagen, dass ich in einer sozial prekären Situation komme, aber auch ich weiß, was es bedeutet, einen jüngeren Bruder zu haben, der genauso auch auf Internetleitungen angewiesen ist. Ich habe eine Mutter, die Lehrerin ist, die dann ebenfalls diese Internetleitung benutzt. Und selbst ich, der wirklich nicht sagen würde, dass aus einem schlechten Haus in Anführungszeichen kommt, weiß, was es bedeutet, eben an das Limit zu kommen. Und da haben wir deutlich viele Schüler, denen es deutlich, deutlich schlechtere Bedingungen vorfinden. Und die dürfen einfach nicht auf der Strecke bleiben.
Sie haben gerade die Lehrerinnen und Lehrer angesprochen. Werfen wir noch einen Blick drauf, weil wir nachher in der Sendung eine Studie haben zur Rücksichtnahme von jüngeren Menschen, Älteren gegenüber. Wie groß ist das Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler? Nehmen Sie Rücksicht auf die Lehrkräfte, vor allem auf die Älteren, die ja häufig zu den Risikogruppen gehören?
Also wenn ich jetzt überlege, gerade jüngere Leute, Rücksichtnahme auf Ältere, dann verbinde ich das viel auch damit von den ganzen Geschichten, die ich in den vergangenen Monaten von Schülern zugetragen bekommen habe. Das sind Geschichten, wo teilweise junge Menschen mit ihren Großeltern zusammen in einem Haushalt leben. Das sind Geschichten, wo eben der Papa oder die Mama vielleicht tatsächlich auch irgendwie vorerkrankt ist oder selber noch krank sind. Und das sind die Geschichten, wo die Schüler tatsächlich mit Sorge in die Schule gehen, mit der Angst, sie könnten das Virus mit nach Hause nehmen und womöglich eben ihre ja vorerkrankten Verwandten anstecken. Und das sind tatsächlich schon diese Vorsicht, die habe ich flächendeckend erlebt und auch zugetragen bekommen.
Auch Lehrkräften gegenüber?
Absolut. Also ich habe schon den Eindruck, dass gerade in der Schule momentan, auch wenn alles, sagen wir, überregional nicht wirklich optimal im Bildungsbereich läuft, habe ich schon den Eindruck, dass die einzelnen Schulen wirklich zusammengerückt sind. Also das Aufeinander-Acht-Geben, ob es der Schüler auf den Lehrer, aber auch umgekehrt. Wenn es wenig Positives gibt aus dieser Zeit, aber das würde ich schon sagen, das kann man damit herausnehmen.
Vielen Dank, Dario Schramm, Sprecher der Bundesschülerkonferenz, zu den Bund-Länder-Beschlüssen, die gestern Abend bekannt geworden sind. Danke Ihnen.
Vielen Dank Ihnen.
Wie viel Wir leben wir aktuell in der Gesellschaft? Die Politik beschwört, dass wir Rücksichtnahme angesichts des Coronavirus. Doch nicht alle verhalten sich so solidarisch, wie gerade eben gehört. Gerne wird jungen Menschen vorgeworfen, durch leichtsinniges Verhalten und Partyexzesse die älteren Bevölkerungsgruppen zu gefährden. Doch stimmt das überhaupt? Angesichts steigender Corona-Zahlen und verschärfter Maßnahmen in vielen Lebensbereichen hat sich Jugendforscher Simon Schmelzer zu Wort gemeldet. Er hat heute eine Sonderauswertung der Studie Junge Menschen 2021 vorgestellt und mir vor der Sendung die Ergebnisse erläutert.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass entgegen der überwiegenden Meinung in der Mehrheit und der Vorurteile verhält sich der überwiegende Teil der jungen Generation rücksichtsvoll, solidarisch und respektvoll anderen gegenüber.
Kann man das beziffern? Wie viele sind das?
Das kann man natürlich beziffern. Es sind 73% der jungen Menschen, und damit meine ich die 14- bis 39-Jährigen in Deutschland, die sich rücksichtsvoll verhalten.
Sie haben insgesamt 1600 junge Menschen befragt. Wie valide sind solche Selbstauskünfte? Sind nicht manchmal Reden und Handeln zweierlei Paar Schuhe? Also können Sie ausschließen, dass nicht derjenige, der sagt, ich bin sehr rücksichtsvoll, es denn vielleicht doch gar nicht ist?
Finde ich total wichtig, dass wir auch die Methodik hinterfragen. Und da schaue ich gerne auf zwei andere Fragen, die wir gestellt haben. Wie wichtig findest du es, auf Feiern und Partys zu verzichten, sagen 66%. Das sind schon mal weniger als die 73% derer, die sagen, es ist wichtig, Hygieneregeln einzuhalten. Und jetzt gucken wir nochmal eine andere Zahl an, und zwar 22% haben Angst, sich zu infizieren, 44% Sorge. Das sind 66%. Das stimmt genau überein mit der Anzahl, die bereit sind, auf Partys und Feiern zu verzichten.
Wer sind denn jetzt die Rücksichtslosen unter den jungen Menschen? Weil die gibt es ja offenbar auch.
Ja, dann gibt es nicht die eine Gruppe, aber wir können Tendenzen sehen. Also die Rücksichtslosen sind eher männlich, wohnen eher in Kleinstädten als auf dem Land oder in Großstädten, und sie haben eher ein geringeres Bildungsniveau.
Gibt es eine Erklärung für diesen Zusammenhang zwischen Rücksichtslosigkeit, wenn man es so sagen darf, Bildung, Alter und Geschlecht?
Wir haben die Erklärung nicht explizit abgefragt. Wenn ich vermuten müsste, woran das liegt, die jüngeren Menschen, also gerade die 14- bis 17-Jährigen zum Beispiel, haben viel weniger die Einschätzung, dass sie selbst Risikogruppe sind. Sie haben wesentlich geringeres finanzielles, wirtschaftliches Risiko durch eine Infektion. Das heißt, sie sehen auch nicht so richtig, warum sollten sie das tun. Und der Zusammenhang für Bildung vermute ich darin, dass junge Menschen, die ein geringeres Bildungsniveau haben, andere Informationen an sich ranlassen, vielleicht auch weniger qualifiziert fundiert, in einem Umfeld sich bewegen, in dem Zweifel an Corona, also Verschwörungstheorien, gängiger sind und deswegen sich auch fühlen, als wäre es okay, sich so zu verhalten.
Sie haben auch abgefragt, wie junge Menschen mit der Belastung durch die Corona-Pandemie klarkommen. Was sagt da die Auswertung?
Also wenn ich die 14- bis 39-Jährigen anschaue, dann sehen 58%, dass sich die Perspektiven für die Zukunft eigentlich gar nicht verändert haben. Für 8% haben sie sich sogar verbessert. Das sind insgesamt 2/3, die nicht beeinträchtigt oder sogar optimistisch durch diese Krise gehen. Und es sind 30%, die sich negativere Perspektiven für die Zukunft durch die Krise ausrechnen oder sogar schon aktuell davon betroffen sind.
Ein spannender Aspekt, bis jetzt noch nicht so häufig bedacht, ist die Bedeutung von Religion. Das haben Sie auch abgefragt und da speziell festgestellt, dass gläubige muslimische Jugendliche, evangelische oder katholische, um mal diese drei Religionen beispielhaft zu nennen, besser durch die Krise gehen als Menschen ohne Religion.
Das ist auf jeden Fall eine auch schöne Erkenntnis, dass Glaube helfen kann. Und wir müssen hier auch wirklich unterscheiden. Es reicht nicht einfach nur zu glauben, es braucht den starken Glauben. Es reicht nicht einmal in der Woche in die Kirche zu gehen, sondern es ist das tägliche Gebet, die Dankbarkeit, die junge Menschen sagen, das ist es, was mir geholfen hat. Und ich gebe Ihnen gerne auch ein Zitat, was eine junge Dame geantwortet hat, wie sie ihren Glauben praktiziert, was in dem Fall zu Verbesserungen der schulisch-beruflichen Situation, der finanziellen Situation und der Perspektiven für die Zukunft geführt hat. Und das Zitat ist: Niemals den Glauben daran verlieren, dass Gott nur das Beste für uns bestimmt hat. Und wer tagtäglich mit diesem Spruch aufsteht, der kann wahrscheinlich auch Rückschläge besser verdauen und positiver in die Zukunft sehen.
Kommen wir noch einmal dazu, was sich aus Ihrer Studie ableiten lässt für die Prävention und die Kontrolle. Was wäre das?
Aus meiner Sicht ist es wichtig, jungen Menschen, die ein natürliches Bedürfnis haben, andere zu treffen, weil es eine entwicklungspsychologische Notwendigkeit ist. Es reicht nicht, jungen Menschen Hausarrest zu geben. Wir müssen uns mindestens genauso anstrengen, hygienekonforme Möglichkeiten zu schaffen, damit diese sich dennoch treffen können und feiern nicht nur negativ zu sehen, sondern auch als das, was es ist, um die Persönlichkeit, die Identität zu entwickeln und Interessen auszuprägen. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist, die Bildungsangebote zu schaffen, einerseits besser aufzuklären, was Corona ist, was die negativen Konsequenzen sind und wieder eine vereinende Story, eine sinnstiftende Mission geben jungen Menschen, wofür verzichte ich im persönlichen, im alltäglichen Leben, um dieses größere Ziel der geringeren Inzidenz zu erreichen.
Simon Schmelzer, Jugendforscher und Initiator der Studie Junge Deutsche 2021 zu den Ergebnissen. Dass neue Ideen her müssen, was den Schulunterricht angeht, das ist klar. Seit langem schon, aber seit der Corona-Pandemie ist es nun für bald jeden offensichtlich geworden. Die Kultusministerien zerbrechen sich die Köpfe, wie es in der aktuellen Situation gehen könnte mit Präsenz, Hybrid oder komplettem Online-Unterricht. Aber dahinter steht die sich seit langem aufdrängende Frage, wie muss auch ohne Pandemie die Schule der Zukunft aussehen? Schließlich bringen Schülerinnen und Schüler heute ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Eine Lösung für alle, das ist schwierig. Die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat gestern 4 Szenarien für Schulentwicklung und Lernen vorgestellt. Meine Kollegin Susanne Lettenbauer war online dabei und stellt die Szenarien vor.
Umbrüche als Chance denken, so kann man die neueste Studie der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, verstehen. Knapp jedes fünfte OECD-Land hofft derzeit noch, zur Schule der Vor-Corona-Zeit zurückkehren zu können. Das wäre das erste Szenario und das einfachste. Die hierarchischen, vertikalen Strukturen von unten nach oben, vom Lehrer über den Schulleiter zur Schulaufsicht und Landesregierung, würden beibehalten, erklärt OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher. Sehr konservativ gedacht. Trotzdem dürfe man diese Perspektive nicht aus den Augen verlieren, denn vor allem das deutsche Bildungssystem sei im Gegensatz zu dem finnischen, niederländischen oder auch asiatischen enorm schwerfällig, so Schleicher. Im Gegensatz dazu sein Szenario Nummer zwei.
Zweites Szenario ist, das Bildungssystem, irgendwann fällt es auseinander. Das hält dem Druck der Zeit nicht mehr stand. Eltern werden sich Alternativen suchen, das sehen wir heute schon in den ersten Lebensjahren, wachsender Anteil von Privatschulen, die Technologieindustrie übernimmt Teile des Bildungsangebots.
Eine fragmentierte Bildungslandschaft, in der der Geldbeutel der Eltern die Ausbildungschancen bestimmt und eine durch Vielfältigkeit des Angebots, zumindest auf den ersten Blick, größere Wahlfreiheit. In den USA ist es bereits Realität. Und aus Blick der OECD könnte es auch bei uns so kommen. Was auf jeden Fall wichtig wird an der Schule der Zukunft, Pauken hat ausgedient. Schule als Wohlfühlort für Kinder, in der es zwar immer noch um akademische Bildungsinhalte geht, die Prioritäten sich aber hin zu bislang alternativ verstandenen Konzepten verschieben, so die Prognose der OECD.
Wir sehen auch bei der Bewertung von Schülerleitungen gibt es große Umbrüche. Heute sagen viele Schulen, viele Lehrkräfte, die Tests, die nehmen uns Zeit weg, die stehlen uns Zeit, die verengen das, was wir im Unterricht gerne machen würden. Stimmt auch alles. In der Zukunft können das Lernen und die Bewertung fließend ineinander übergehen. Während ich lerne, bekomme ich die Rückmeldung, wo meine Stärken und wo meine Schwächen sind.
Eine Änderung, die in Szenario 3, dem sichtlich von der OECD bevorzugten Zukunftsmodell, eine Rolle spielt, nämlich die Schule als liberaler Gesellschaftsort. Rathaus, Kneipe, Klassenzimmer, die Dreifaltigkeit der Zukunftskommune. Als Teil des lebenslangen Lernens. Durchaus eine Alternative, meint auch Miriam Fock, Professorin für empirische Unterrichts- und Interventionsforschung der Universität Potsdam. Knackpunkt des Szenarios, die Lehrerbildung muss darauf abgestimmt werden.
Wenn man so flexibel und so individuell arbeitet, noch mehr als heute, braucht es auch mehr diagnostische Kompetenzen. Also auch das ist was, wo wir, glaube ich, noch investieren müssen, dass Lehrkräfte besser dazu in der Lage sind, genauer einzuschätzen, wo steht jemand gerade, was wäre der nächste Schritt, wie kann ich diesem Kind jetzt besser helfen, wie kann ich es unterstützen, wie muss es gefördert werden.
Der Lehrer als Entwickler von Lernprozessen, ein Designer unterschiedlichster Unterrichtsformate in oder außerhalb des Schulgebäudes, ein Wissensmanager mit Kontakten zu außerschulischen Experten. Weiterdenken, jenseits von alten Schulhüten, dazu sollen die vier Szenarien anregen. Denn Fakt ist, man müsse sich der Konsequenzen bewusst sein, die eine Reform des Bildungssystems mit sich bringt. Was will man? Destruktion oder Modernisierung? Wenn wir das zuvor nicht abwägen, so Bildungsdirektor Schleicher, landen wir in Szenario Nummer 4, die komplette Auflösung der Bildungsinstitutionen. Learning by doing.
Das ist also auch ein mögliches Szenario, das als Technologie basiert, irgendwo wir nicht mehr für die Arbeit lernen, sondern die Arbeit wird das lernen. Und wir werden uns jeden Tag neu orientieren müssen. Aber auch dann muss man sich darüber klar werden, was sind die Konsequenzen?
Egal welches Szenario oder eine Mischung aus mehreren, auf die Schüler der Zukunft wartet, auf eines darf man auch dann nicht verzichten, die Mithilfe des Elternhauses. Vorlesen abends am Bett, das wird auch für die Schule der Zukunft unabdingbar sein.
Die Lufthansa und Bremen, das gehört zusammen seit 64 Jahren. Fast jeder Pilot, der in einem Cockpit der Lufthansa sitzt, hat in Bremen gelernt. Das schweißt die Piloten zusammen und die meisten sind stolz auf ihre Ausbildung, denn sie gilt als eine der besten weltweit. Trotzdem will die Lufthansa die Verkehrsfliegerschule in Bremen jetzt schließen. Durch Corona ist klar geworden, in Zukunft braucht es nicht mehr so viele Piloten wie bislang. Und was macht die Lufthansa? Sie bittet ihre Schülerinnen und Schüler zu gehen. Die wollen ihren Traum allerdings nicht aufgeben, wie Felicitas Böselager berichtet.
Der Traum war ja immer Lufthansa-Pilot. Man wollte ja immer für die große deutsche Airline fliegen. Das war ja immer der Traum.
Erzählt Pascal M., der sich schon als Kind wünschte, eines Tages in einem Cockpit zu sitzen. Pascal heißt eigentlich anders. Auch seine Stimme haben wir nachsynchronisieren lassen. Er befürchtet, es könne negative Konsequenzen für ihn haben, wenn er mit dem Deutschlandfunk spricht. Pascal ist einer von etwa 700 Flugschülern und Flugschülerinnen der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen. Sie gelten als die Besten der Besten, wenn sie ihre Ausbildung dort beginnen. Der Aufnahmetest hat den Ruf, sehr schwer zu sein. Nur 5% bestehen ihn. Den Traum vom Fliegen konnte Pascal sich noch nicht erfüllen. Bislang hatte er nur Theorieunterricht und dann kam die Pandemie. Er und seine Mitschüler sind seit März nicht mehr in der Flugschule. Viele von ihnen schlagen sich mit 450-Euro-Jobs durch als
Kassierer bei einem Discounter, habe ich gehört. Getränkelieferanten sind mehrere bei Baumärkten an der Kasse. Einige, habe ich gehört, fahren Autos quer durch Deutschland für Mietwagenfirmen.
Als die Schule im März wegen der Corona-Pandemie ihre Tore schließen musste, hatten Pascal und seine Mitschüler großes Verständnis und gingen davon aus, irgendwann weitermachen zu können. Bis ihnen Verantwortliche der Lufthansa Aviation Training, einer Lufthansa-Tochter, zu der die Verkehrsfliegerschule in Bremen gehört, im September in einem Livestream nahelegten, ihren Ausbildungsvertrag aufzulösen.
Als man uns dann gesagt hat, dass es an der Lufthansa-Schule nicht weitergeht, das hat man relativ trocken gemacht. Man hat uns nicht nur gesagt, dass es für uns nicht weitergeht, man hat uns auch so ein bisschen Angst gemacht, damit wir nicht drauf bestehen, weitermachen zu wollen. Es war von Anfang an so ein Rausdrücken, Rauszwingen. Wir wollen euch nicht mehr haben.
So erfährt Pascal daheim vor seinem Rechner, dass der Traum vom Fliegen zu platzen droht. Auf Anfrage des Deutschlandfunk schickt die Lufthansa ein schriftliches Statement. Für ein Interview gäbe es keine Kapazitäten. Darin heißt es:
Für den Konzern hat die Corona-Pandemie gravierende langfristige Folgen. Auch mit Blick auf die Ausbildung von Pilotinnen und Piloten. Bestand vor der Krise noch ein Bedarf der Lufthansa Group Airlines an jährlich 500 Pilotenschülern, entfällt dieser leider kurzerhand auf absehbare Zeit vollständig.
Es sei ein Gebot der Fairness, den Schülerinnen und Schülern klar zu kommunizieren, dass die Pandemie die Berufsaussichten für angehende Piloten und Pilotinnen um 180 Grad gedreht habe. Die Lufthansa bietet den Schülerinnen und Schülern an, ihre Ausbildung kostenfrei abzubrechen. Denn sie sind keine Angestellten des Konzerns, sondern Kunden der Schule. Die Ausbildung kostet 80.000 Euro, die sie später, wenn sie schließlich im Cockpit einer Lufthansa-Maschine sitzen, mit ihrem Gehalt abbezahlen. Die Gewerkschaft Verdi befürchtet, dass hinter dieser Entscheidung in Wahrheit eine Tarifflucht steckt. Die Lufthansa versuche, den Betrieb von Bremen nach Rostock-Lage zu verschieben. Dort betreibt der Konzern auch eine Flugschule, in der Piloten für andere Airlines ausgebildet werden. Franz Hartmann, Gewerkschaftssekretär von Verdi, warnt:
Die Lufthansa versucht da eine Billigvariante des Bremer Standortes zu machen mit nicht mehr festangestellten Fluglehrern, sondern Freelancern, aber halt auch am Bodenpersonal natürlich zu sparen, die dann nicht mehr die gleichen tariflichen Bedingungen haben, wie sie zum Beispiel hier in Bremen herrschen.
Ob die Verkehrsfliegerschule tatsächlich für immer ihre Tore schließen wird, ist noch nicht entschieden. Es ist auch davon abhängig, ob die Bundeswehr ihre Transportpiloten weiter dort ausbilden lassen kann. Die Lufthansa will die Verträge mit ihr auslaufen lassen. Der überwiegende Teil der Flugschüler und Flugschülerinnen jedenfalls weigert sich, einen Auflösungsvertrag zu unterschreiben. Pascal M. hat nicht mal einen Plan B. Das Bild, das er zu Beginn seiner Ausbildung von der Lufthansa hatte, hat sich gewandelt. Aber der Traum vom Fliegen bleibt. Ein Gefühl, das der Bremer Fluglehrer Peter Hahn so beschreibt:
Ich sehe jeden Tag ein anderes Bild des Himmels und das gibt mir so eine hohe Zufriedenheit in dem, was ich da jeden Tag tue. Auch als Fluglehrer, wenn man jungen Menschen diese Faszination vermitteln kann und wenn sie einmal das gespürt haben, was das heißt, so diese Welt von oben sehen zu dürfen, wenn man es mal von einer ganz anderen Perspektive sehen darf, dann merkt man erst, wie unwichtig manche Dinge einfach sind. Und man kann auch einfach sehen, wie wunderschön unsere Erde ist. Das ist so.
Der Blick aufs Wesentliche und unsere wunderschöne Welt, der muss jetzt auch vor dem geistigen Auge möglich sein für die Piloten Azubis der Lufthansa. Das war Campus und Karriere für heute mit Thekla Jahn. Bei Corso Kunst und Pop geht's gleich um neue schwarze Fantasy.